ich alles richtig gemacht habe, müsste man mich hören, richtig?
Ja.
Ich habe Glück gehabt, dass der Daniel nicht die Gestik macht, dass ich mich noch nicht angemacht habe am Headset. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Bernd Kortmann, der neue Jugendpastor hier. Wer Zeitung gelesen hat und das nicht mitbekommen hat letzte Woche, wo ich offiziell eingesegnet worden bin, dann habt ihr es da nochmal gelesen. Sehr schön, dass das auch in der Zeitung zu lesen war. Wir sind weltberühmt. Also nicht nur Rodenbach, sondern wir als Christen, das ist total gut. Weil wir eine Botschaft haben, wie eingeleitet worden ist und wie wir auch eigentlich jedem Menschen begreiflich machen können. Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Jahre zählt. Ich zähle meine Jahre 2020 nach Christus. Das heißt, wir haben schon mal ein Standing in der Weltgeschichte, ohne dass wir irgendwas dazu gemacht haben. Und wer vor 2 Wochen hier im Gottesdienst war, der hat mitbekommen, wie ich über das Haus Gottes gesprochen habe. Wie ich versucht habe zu erklären, dass der Tempelkult, der im Alten Testament stattgefunden hat, mit dem Ganzen, was das Priestertum angeht, was auch in der Lesung vorkam, dass ein Priester ständig dafür Sühneopfer tun müsste und die Sünden gar nicht getilgt worden sind, dass das alles abgeschafft worden ist und dass wir jetzt von einem lebendigen Haus sprechen. Der hat schon mal so ein bisschen was. Ich werde immer versuchen, so ein bisschen was aufzugreifen. Ich finde das genial, dass ich jetzt nur 2 Wochen dazwischen hatte oder eigentlich nur eine. Dann ist das vielleicht noch ein bisschen frischer, weil heute gehen wir den nächsten Schritt, was es heißt, lebendiges Haus Gottes zu sein. Und zwar von dem Gebäude an sich zu dem Inhalt, zu dem Leben in diesem Gebäude und zu dem, was das Haus Gottes ausmacht. Da freue ich mich total drauf. Und damit wir aufnahmefähig sind, weil ich glaube, dass es gut ist, weil ich weiß, dass es gut ist, weil es Gottes Wort ist, bete ich nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier sind. Ich danke dir dafür, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und vor allen Dingen Gemeinschaft mit dir, weil du auch da bist. Ich danke dir dafür, dass es nicht irgendwas ist, was wir miteinander teilen, wenn wir dich anbeten, wenn wir auf dein Wort hören und wenn wir Gemeinschaft haben, sondern dass es dir zur Ehre dient und dass es dein Wort ist, was du uns gegeben hast, worin wir lesen können. Und ich danke dir dafür, dass du uns ja jetzt wach machst, dass du uns munter machst und dass du uns alles wegnimmst, was uns trennt, aufnahmefähig zu sein, sodass wir erfahren können, dass du über uns ausgesagt hast, dass wir lebendige Steine in deinem Haus sind. Amen. Amen. Ich würde euch gerne eine Frage stellen, die ihr mitnehmen könnt in diese Predigt. Und zwar, was würde passieren oder was wäre passiert, wenn heute Morgen kein Pastor oder Prediger hier gewesen wäre? Versuch mal eine Antwort für dich. Eine Antwort ist schon laut gegeben, ihr könnt auch leise für euch antworten. Und ihr nehmt mal diese Antwort mit, versucht sie mal zur Not, schreibt euch die auf, damit wir am Ende kommen wir nochmal auf diese Frage zurück. Und vielleicht hat sich deine Antwort geändert. Ich hoffe, dass sich wenigstens die laute Antwort ändert. Und ich bin auch gespannt, wie sie sich dann ändern würde. Und damit wir eine Grundlage haben, lese ich aus der Bibel, aus 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 12. Kommt zu ihm. Ihm ist gemeint Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt das kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Erstens, wir bauen Gottes Königreich. Von Anfang an, so lesen wir im Neuen Testament, war es Gottes Plan, dass Jesus auf diese Welt kommt und uns mit all seinem einmaligen Opfer erlöst. Das war schon immer Gottes Plan A. Und das Schöne daran ist, dass wir diesen Plan A nicht nur im Neuen Testament lesen, mit Jesu kommen, mit seinem Werk am Kreuz und mit allem dem, was weiter passiert, sondern dass sich diese Hinweise auf ihn im ganzen Alten Testament finden. Immer wieder, natürlich nicht als dauerhaft eine Geschichte, dafür wer das Alte Testament schon mal gelesen hat, der weiß das, sondern immer wieder punktuell wird auf ihn hingewiesen. In verschiedensten kleinen Nebengeschichten, in aber auch großen Nebengeschichten. Zum Beispiel von Abraham und was weiß ich noch für vielen Stellen. Und das finde ich erstaunlich, dass das Alte Testament schon immer wieder den Fingerzeig auf Jesus hin bedeutet. Und wer das Matthäusevangelium liest, findet eine Vielzahl an Hinweisen, wo aufs Alte Testament verwiesen wird. Und auch Petrus, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, kannte sich ja auch in den alten Schriften, also hebräisch in der Tora, aus. Und deswegen hat er immer wieder, wenn er gesagt hat, hier ist Jesus und da ist der Verweis auf ihn. Das hat er immer wieder hinbekommen. Und das ist im Matthäusevangelium signifikant, weil das Matthäusevangelium ist für die Juden geschrieben, dass die Juden verstehen, was sie mit dem Alten Testament schon erhalten haben. Wer mehr davon wissen will, für welche bestimmte Gruppierung die vier Evangelien geschrieben sind, ihr dürft gerne mal im biblischen Unterricht kommen. Da wird sowas erklärt. Kurzer Werbeslogan nebenbei. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist nur, dass die Priester, die Hohepriester, die zur Zeit Jesu lebten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kannten die Stellen alle. Die wussten, dass dieser Mann, der da unterwegs ist, der heilt, der klar die Botschaft verkündet, der von Liebe spricht, dass das eigentlich der angekündigte Messias ist. Das Problem, was sie hatten, war, dass sie es nicht hinbekommen haben, sich ihm unterzuordnen. Ihn anzuerkennen als denjenigen, auf den sie eigentlich ihr ganzes Leben lang warten und gewartet haben. Und sie dürfen dabei sein, wenn diese Zusage Mensch wird. Aber sie hatten Angst davor, ihre Stellung aufgeben zu müssen. Sie hatten Angst davor, diese pompöse Lebensart, die sie hatten, getarnt in einem sehr demütigen Leben, aufgeben zu müssen. dass es nicht mehr möglich gewesen wäre, diese großen, stolzierenden Gockelhähne, würde ich jetzt mal ein bisschen, also lapidar sagen, ja, sein zu dürfen, weil Jesus was anderes verlangt. Wer der Erste unter euch sein will, soll aller anderen Diener sein. Auf diese Worte hatten sie keine Lust. Und das Interessante ist, dass Jesus nicht nur den Tempelkult, was das angeht, was das Haus angeht, abgeschafft hat, sondern auch was den Inhalt, was die Person, was die Priesterschaft angeht, abgeschafft hat. Und das haben wir gelesen oder das haben wir vorhin gehört in der Lesung, dass Jesus der einzige hohe Priester ist und dass er sich sogar hinsetzt. Wir bekommen also in diesem Bibelabschnitt einen neuen Stellenwert. Wir sind nicht einfach nur der Teil einer Gemeinschaft, die sich Christen nennen, ein Teil von irgendeiner Bewegung, sondern wir uns kriegen zugesprochen, dass wir Gottes Reich mitbauen, dass wir lebendige Steine in diesem Haus sind, und das ist absolut der Hammer. Jesus ist bei alledem das Fundament. Jesus ist derjenige, dem dem Ganzen zugrunde liegt. Und vor 2 Wochen habe ich auch gesagt, dass die Bibel voll ist mit so Symbolsprache. Und was heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg? Habe ich euch auch in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, gezeigt, dass es dieser Durchgang ist zum Allerheiligsten, der jetzt frei ist. Und wenn wir hier als Fundament sprechen, dann ist es die Grundlage auf dessen, wo wir aufbauen mit unserem Glauben. Wir sagen, wir stehen fest auf Jesus Christus. Und das Tolle ist, wenn du ein Ja zu Jesus schon gefunden hast und mit ihm unterwegs bist, dann darfst du dir sicher sein, dass das dein Fundament ist. Und dass das das ist, wo Gottes Reich aufgebaut wird drauf. Und zwar nicht nur in einem Gemeindesaal oder in einem Gottesdiensthaus oder in einer Gemeinschaft von einem Bibelkreis oder einer Gebetsstunde, sondern egal, wo du unterwegs bist, baust du Reich Gottes. Du kannst ein großer Redner sein oder nicht. Du kannst ein Vorstandschef sein oder ein Mitarbeiter. Du kannst eine Putzkraft sein oder arbeitslos. Egal, wo du unterwegs bist, du bist Teil der großen Gemeinschaft, die Gottes Königreich auf dieser Welt baut, weil sie Jesus als Grundlage hat. Du bist wichtig und du bist einzigartig in dem, wie du unterwegs bist. Keiner kann so sein wie du. Und das ist das Schöne daran, dass wir alle auf der Grundlage von Jesus zu lebendigen Steinen werden. Und wer hat sich schon mal gefragt, was ein lebendiger Stein ist? Es sind 2 Worte, die zusammengepackt werden. Ich liebe Gott dafür, dass der so herausfordernd ist, die eigentlich nicht zusammenpassen. Haben wir hier vorne irgendeinen Stein liegen? Nee, ne? Schade. Hätte ja sein können. Ja, so ein Dekostein gibt es bei uns zu Hause auch. Frage ich mich, warum manchmal, aber aber ein Stein, ja, wir können mal diese Platten hier nehmen. Hallo. Da ist 0 Leben drin. Und jetzt sagt Gott zu uns, ihr, also ich, ne, du bist ein lebendiger Stein. 2 Sachen, die sich eigentlich irgendwie widersprechen, bringt Gott zusammen, um uns zu zeigen, wir sind wichtig. Dieses Haus würde nicht stehen, wenn nicht irgendwas zusammengefügt worden wäre, was ein festes Material ist. Ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, so eine Sandburg über mehrere Wochen stehen zu lassen. Das funktioniert punktuell und dann kommt irgendwas, ja, bau nicht dein Haus auf den losen Sand, kennt ihr das Lied? Kinderlied. Super schön. Und der Stein symbolisiert Festigkeit. Und Gott sagt zu uns, ihr seid von wichtigem und stabilem Fundament. Aber ihr seid so lebendig, dass ich euch an die Position in meinem Reich und in meinem Haus einbaue, die für euch passt. Und das nicht, weil ich euch irgendwo reinzwängen will und dann haue ich euch eine Kante ab und dann erst passt ihr da rein, sondern er baut das Haus mit uns so, wie es gut für sein Reich ist und wie es gut für uns ist. Und wenn da mal was abgeschliffen werden oder abgehauen werden muss, dann dient es ihm zur Ehre und uns zur Kraft. Und dann kannst du, wenn du nämlich ein Stein bist, kannst du auch sagen, ich bin kräftig. Ich kann auch mal grob sein, weil ich bin ein starkes Fundament. Und dann kannst du auch sagen, egal wo ich bin ja auch lebendig. Und lebendig bin ich nicht nur, wenn ich in der Gemeinschaft von den Gläubigen bin, sondern bin ich auch an meinem Arbeitsplatz, da bin ich in meinem Fußballverein, da bin ich in meiner politischen Gruppe, da bin ich in meiner Schule. Überall da, wo ich unterwegs bin, bin ich ein Fels für Jesus, ein Aushängeschild, aber ich bin auch lebendig, weil ich bleibe, ich selber, mit all dem, was mich stark und toll macht und was mich ausmacht und wo die Leute sagen, jawohl, und mit all dem, wo ich auf die Nase falle, wo ich merke, Mist. Mit all dem präsentiere ich auch die Ehrlichkeit, authentische Weise und die Liebe Gottes, weil er will keine perfekten Menschen. Er liebt jeden Menschen, ob du dich perfekt fühlst oder nicht. Und eine Lüge darf ich heute Morgen zerbrechen. Keiner ist perfekt. Und es wird nie den perfekten Menschen geben. Es gab einen perfekten Menschen. Und das war Jesus. Und wenn du, wie ich, manchmal darunter leidest, dass du perfekt sein willst oder dass du Sachen perfekt sein möchtest, dann lass uns gemeinsam den Weg gehen zu sagen, nein, wir werden nie perfekt sein müssen. Noch nicht mal müssen. Wir wollen unsere Sache gut machen und das Wunderwort der letzten Jahre in christlichen Gemeinschaft finde ich richtig gut. Das ist Exzellenz. Also ich will was gut machen, ich will damit Gott die Ehre geben und ich will es mit dem Besten tun, was ich tun kann. Aber ich will mich nicht der Illusion hingeben, dass ich es perfekt machen werde können. Irgendwie schaffe ich das schon. Nein, brauchen wir gar nicht, müssen wir gar nicht. Wir sind lebendige Steine und Steine haben manchmal ganz schön raue Stellen. Und wenn ihr Steine am Strand findet, dann habt das auch total die coolen Muster manchmal da drin. Wir sind individuell. Und wir sind so, wie wir sind, gut. Christus liebt uns und wir sind eingesetzt in sein Haus. Unsere Stärke kommt aus ihm. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Welcher ist Jesus Christus, sagt Paulus. Zweitens, Jesus als Grundstein. Gottes Reich wird aufgebaut auf Jesus Christus. Jesus ist die Basis, auf dem dein ganzes Leben sich aufbauen kann. Nicht umsonst spricht die Bibel davon, dass wir unser Lebenshaus auf ihn als Felsen bauen sollen, nicht auf losen Sand. Und wenn wir das schaffen, ihn als Grundstein zu nehmen, unser Leben auf ihm aufzubauen, dann können Stürme kommen, dann können auch Lebenssituationen kommen, die schwierig sind, wo wir eben Krankheit haben, und wo Leute für uns beten und wir keine Heilung erfahren. Wenn wir aber Jesus als Grundfelsen, als Grundfundament unseres Lebens haben, können wir sagen, und ich halte es mit Christus durch. Natürlich will ich und ich persönlich will, dass jeder Mensch gesund wird. Und ich wünsche mir das. Aber es gibt Momente, wo das nicht passiert. Und wenn ich mein Lebenshaus und mein Leben und meinen Glauben fest auf Jesus gründe, dann können diese Situationen schwierig sein. Sie können mich auch zweifeln lassen. Dazu lädt uns auch die Jahreslosung ein. Aber sie können uns nicht wanken lassen, um zu sagen, ich baue mein Haus jetzt auf einem anderen Grund. Und wenn du in diesen zweifelnden Phasen bist und dich festhältst an Jesus Christus, wirst du nicht wanken. Das ist eine Zusage und das ist eine feste Zusage, die er uns in der Schrift gibt. Er ist der, auf dem wir unser Leben bauen können. Und man kann das so vergleichen wie mit einem Kartenhaus. Du baust dein Leben als Kartenhaus auf einer schönen Veranda mitten an der Küste, wo immer die Wellen peitschen und Winde gehen. Wer glaubt, dass dieses Kartenhaus auch nur länger als einen Tag stehen bleibt? Und jetzt stell dir vor, es ist nicht perfekt, dieses Bild muss es auch gar nicht. Du baust dieses Kartenhaus noch einmal auf in einem atomsicheren Bunker, der jeder Erosion standhalten kann, wo kein Luftzug kommt. Und das ist nicht annähernd ein so gutes Beispiel wie das, was es heißt, wenn du das, was du vielleicht auch als zerbrechlich in dir erfährst, an Leben auf Jesus baust, auf ihn gründest. dann kann selbst das Wackeligste, was vielleicht von außen wackelig aussieht, felsenfest stehen. Ich weiß nicht, ob du so herausfordernde, schöne Bilder kennst, wenn an so einer Steilklippe oben so ein kleines, klappriges Haus draufsteht. Wer zum Beispiel an so Leuchttürmen. Wer den Film Aquaman kennt, da ist so ein Fischer, der hat, oder so ein Leuchtturmwärter, der hat so eine, von außen sieht das echt nach einer klapprigen Hütte aus und schön auf einem Felsen gebaut. Auch wenn das Haus manchmal wankt und knarzt, das ist fest gegründet. Und wer sein Leben auf Jesus baut, ist auch fest gegründet. Und wenn wir durch die Jahreslosung herausgefordert werden, ihm zu vertrauen, an ihm festzuhalten, auch mit dem Zweifel an ihn uns zu wenden, dann kann uns eigentlich nichts passieren. Weil was diese Jahreslosung für mich noch sagt, und dieser Bibeltext und viele, viele, viele andere Bibeltexte, dass es eins gibt, auf das wir Acht geben müssen in unserem Leben, auf unser Herz. Unser Herz ist der Punkt, den wir nicht belügen können. Wenn wir als lebendige Steine eingesetzt sind, dann können wir sagen, boah, ich bin da und was weiß ich, und wir können vorangehen und wir kommen zu einer Lebenskrise und wir haben dieses Fundament nicht richtig mit Jesus festgelegt, dann kommen wir ins Wanken. Wer ist schon mal vom 5-Meter-Turm gesprungen? Es gibt da so Phasen, finde ich. Du guckst von unten und denkst so, das schaffe ich. Das ist kein Problem, das ist ja nicht viel. Du kletterst die Leiter oder die Stufen hoch und denkst, ist doch schon ein bisschen höher. Dann kommst du oben an und guckst runter und denkst so, welcher Irre hatte die Idee, da runter zu springen? Und du merkst, glaubst du an dich oder nicht? Glaubst du, dass du es schaffst, da runter zu springen oder nicht? Ich habe in meinem Leben an dem 5-Meter-Turm schon 2 Sachen erlebt. Das eine einfach los und das andere, das ist echt schön. Ich springe vom Dreier. Weil ich nicht an mich geglaubt habe. Und jetzt bin ich und kann an mich glauben oder nicht. Wenn ich aber jetzt Jesus habe und er mein Grundstein ist und ich auf ihm aufbaue, dann wird es auch die Punkte in deinem Leben geben. Ich habe gerade von Krisen gesprochen, wo du dich entscheiden musst oder wo du merkst, dass du dich entschieden hast, ist mein Herz gesund oder nicht? Glaube ich an Jesus oder nicht? Glaube ich, dass er mein Grundstein ist oder nicht? Glaube ich dem Wort, wo es heißt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, denen, die nach seinem Plan berufen sind? Glaubt mein Herz daran? Wir können uns selber ganz schön viel vormachen. Wir können anderen noch mehr vormachen. Wir können Gott auch was vormachen. Aber wir können nie unser Herz betrügen. Unser Herz wird immer der ausschlaggebende Punkt sein, ob wir was tun können oder nicht. Markus hat zum Jahresanfang diese schönen Bilder von Anträgen gezeigt im Gottesdienst. Und dann gab es eins mit den Initialien von ihm und seiner Frau. Dann hat er gesagt, das hätte ich gerne gemacht. Ja, wenn du in so einer Situation schon mal warst, einen Antrag gemacht hast oder jemanden gefragt hast, ob er mit dir zusammen sein will, dann kam der Punkt auch, wo das angefangen hat zu klopfen, für dich hörbar, für die Welt total uninteressant, aber dein Herz hat dir gesagt, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und genau so ist der Punkt da, wenn wir in Krisen kommen oder wenn wir in großen Herausforderungen sind, die positiv sind, dass unser Herz sagt, glaube ich an Jesus oder glaube ich nicht. Er als unser Grundstein. Drittens, wir sind alle königliche Priester. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass die Priester damals im Alten Testament und im Alten Bund das Problem hatten, dass sie immer wieder opfern mussten. Immer wieder opfern mussten. Und dass sie irgendwann auch so eine Stellung bekommen haben, wo klar war, ich bin der Hohepriester. Und es waren nur einige, das habe ich vor 2 Wochen gesagt, nur einige, die ins Allerheiligste kommen konnten und dann auch noch nicht mal lange da dort sein konnten. Und auch nur nach einem bestimmten Ritus. Und durch Jesus ist der Weg frei, dass wir alle in die direkte Gegenwart Gottes kommen können, und alle da sein können, ohne irgendwas zu erfüllen, weil er ein einmaliges Opfer gebracht hat. Und Petrus spricht uns hier auch zu, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Wenn Jesus doch den Tempelkult mit allem Äußerlichen und Innerlichen abgeschafft habe, warum sollten wir noch Priester sein? Wir sind nicht mehr Priester, wenn wir Pastoren sind oder Gemeindeleitung sind oder irgendwelche besonderen Ämter in Gemeinden haben. Jeder, der sein Leben mit Jesus führt, ist Priester. Und warum musst du ein Priester sein oder darfst du ein Priester sein? Weil es immer noch Menschen außerhalb der Gemeinschaft Jesu gibt, die Jesus noch nicht kennen. Und was war das Amt des Priesters, was sich Gott vorgestellt hat? Dass Menschen eine Verbindung zu ihm schaffen. Damals brauchte es den Priester, heute braucht es den Priester für Sündenvergebung und alledem nicht mehr, weil Jesus das Opfer gemacht hat. Aber es braucht immer noch Leute, die zu den Menschen gehen und ihnen sagen, dass Jesus sie liebt. Dass sie Jesus brauchen. Dass sie für ihn das Ein und Alles sind. Und deswegen dürfen wir uns als königliche Priesterschaft auf den Weg machen, aus der Gemeinschaft Kraft zu tanken, in unseren Alltag hinein, an jedem einzelnen Tag und wissen, wir sind lebendige Steine. Das heißt, wir sind mit dem, wie wir sind, unterwegs, aber wir sind auch eine königliche Priesterschaft, von Gott autorisiert, den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Deswegen gibt es königliche Priesterschaft. Und deswegen ist das die Herausforderung, die wir haben. Nicht zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben und es gibt den einen, der das machen kann oder die sind begabt, sondern überall da, wo du bist, bist du königlicher Priester Gottes. Ja, auch mit den schlechten Sachen. Und wer mal mit mir Fußball geguckt hat, der weiß, dass ich da nicht der liebe, nette Junge bin, sondern dass ich emotional dabei werden kann. Und dann sage ich auch manchmal Sachen, die ich spätestens nach Abpfiff bereue. Du bist mit dem, wie du da bist, bist du königlicher Priester, bist du ein lebendiger Stein, bist du Teil am Bau des Reiches Gottes. Und das ist gar nicht schlimm, weil das ist ehrliche, offene, gelebte Glaube und Nachfolge. Wen hat sich Jesus als Nachfolger ausgesucht? Nicht die High Society, ein Fischer, der nackelig im See unterwegs war, um Fische zu fangen, weil es mit ganzer Robe dann echt schwer wäre, da rumzuschwimmen und das Boot wieder an Land zu bringen und so weiter und so fort. Wer so ein bisschen Ausblick bekommen will über das, wo ich immer mal wieder diese Punkte hinwerfe, nehmt euch die 4 Evangelien am Anfang des Neuen Testamentes vor und lest sie euch durch. Wen hat Jesus erwählt? Mit wem war er unterwegs und was hat er gemacht? Wie hat er gelehrt? Wie hat er gebetet? So kleine Sachen. Und wer mit dem Alten Testament zu tun haben will, er kann gerne sich noch an mich wenden. Wenn du noch nicht in alledem unterwegs bist, wovon ich so euphorisch rede, mit Jesus, wenn du noch kein Ja gefunden hast, dann hast du heute, nachher, nach dem Gottesdienst, die Zeit dazu, dir irgendeinen zu nehmen, weil wir sind alle, die wir an Jesus glauben, königliche Priester. Dir irgendeinen zu nehmen und zu sagen, okay, ich will mein Leben Jesus übergeben. Und wenn du als königlicher Priester nicht weißt, oder Priesterin, wie ich damit jetzt umzugehen habe, Sünde bekennen, ein Ja finden, organisieren, dass der Mensch getauft wird und in die Nachfolge führen. Sünde bekennen, ein Ja sagen, die Taufe organisieren und Nachfolge leben. Ein 4. und letztes. Wir machen den Unterschied. Wir machen dadurch, wie wir leben, einen Unterschied, weil wir ehrlich und authentisch sind. Ich kann es noch häufiger wiederholen, weil wir machen dadurch einen Unterschied. Wir haben eine menschliche DNA. Und durch unser Ja zu Jesus haben wir auch eine göttliche DNA bekommen. Und die kann uns helfen, da wo wir als Mensch manchmal versagen, uns wieder stark zu machen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir den Unterschied machen, den die Menschheit braucht. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir gegründet sind als lebendige Steine auf Jesus Christus. Und weil er durch seinen Geist, der in uns dann lebt, wenn wir Ja gesagt haben, uns zum Unterschied machen können. Und Unterschied machen funktioniert bei vielen. Ich meine nicht den Unterschied, den manche Menschen meinen, machen zu können, weil sie irgendwie ein großes Mundwerk haben, wie der Olli Kahn damals oder sonstige. Oder wie, ja, es gibt positive und negative Unterschiede machen. Eine Greta macht einen Unterschied, ein Donald Trump macht einen Unterschied, eine Merkel, eine Sarrazin und alle die, die wir in den Medien sehen, alle machen einen Unterschied. Dass sie entweder wofür sind oder wogegen. Meistens sind sie leider irgendwo gegen und wissen gar nicht, wofür sie sind. Aber was Gott uns zusagt, wo wir einen Unterschied machen sollen, ist in dem, wie wir sind. Natürlich, und so sagt es das Ende dieses Bibeltextes, werden wir auch Vorwürfe bekommen. Ich habe für mich in der Vorbereitung das Beispiel mal versucht zu nehmen, wenn ich zu schnell fahre und die Polizei hält mich an, dann ist es erstmal, stell dir vor, ich habe hinten noch einen Fisch auf dem Auto, habe ich nicht, aber ne, die Christen, die rasen wieder so. Dann kriegt er vielleicht noch mit oder kennt mich sogar, ich kenne manche Polizisten, oh, der Pastor ist wieder zu schnell gefahren. Dann kann ich sagen, ich bin gar nicht zu schnell gefahren und dein Messgerät ist kaputt und was willst du überhaupt? Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Das wäre ein authentisch schlechtes Beispiel. Auch außer ich bin wirklich unterwegs, aber dann würde ich es nicht so machen. Sondern ich bin unterwegs und ich habe Mist gebaut und ich sage, ja, ich bin zu schnell gefahren. Es tut mir leid. Ehrlich, authentisch sein, auch in den Momenten, wo wir richtig daneben lagen. Weil wir immer noch irgendwie mit dieser Welt, wo wir leben, verbunden sind und nicht in der Ewigkeit sind. Wir machen den Unterschied in der Art und Weise. Und wenn dann unsere Nachbarn oder unsere Freunde und vielleicht ist jemand noch mit dem Auto, irgendeine Person, die eigentlich dachte, ja, irgendein Gemeindemitglied, das ist aber ganz wichtig und jetzt hat der so einen Mist gebaut, uiuiui, der dann merkt, ich bin unterwegs, ich bin ehrlich, ich habe Mist gebaut, ich gebe das zu, ich bin nicht der Heilige, muss ich auch gar nicht sein, ich bin nicht perfekt, will ich und muss ich auch gar nicht sein, aber ich bin ehrlich. Und dann können wir das Beispiel sein, was die Menschheit braucht, weil wir einen Unterschied machen. Wir sind ehrlich in dem, wie wir sind und wir sind liebevoll in dem, wie wir sind. Und wir nehmen auch mal Sachen in Kauf, die uns angelastet werden, die uns gar nicht ausmachen. Aber das können wir, weil wir sind lebendige Steine. An einem Stein prallt auch mal so ein oder anderes ab und darf auch mal abprallen. Wenn jedes Haus einbrechen würde, wenn ich da einen Kieselstein oder einen Ball gegenschieße, dann wären das echt schlecht gebaute Häuser. Und das Haus Gottes ist mit so vielen tollen, lebendigen Steinen, wie ihr es seid, gebaut. Deswegen können wir einen Unterschied machen und werden wir auch einen Unterschied machen. Du bist ein lebendiger Stein, den Jesus zum Bau des Hauses Gottes gebraucht. Du darfst mit all dem, wo du unterwegs bist, mit deinem ganzen Leben Zeugnis sein. Auch mit den Momenten, wo es dir nicht gut geht. Und auch mit den Momenten, wo du sagst, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mein Zweifel ist gerade groß. Auch damit sollen, dürfen und können wir ehrlich sein und authentisch. Denn, und jetzt bin ich wirklich am Ende, ihr seid das lebendige Haus Gottes, was gebaut ist aus lebendigen Steinen, was zusammengeführt wird von Jesus Christus, der euch an die Stelle setzt, wo ihr mit eurem Leben ein Opfer bringen könnt, das ihm Freude bringt. Nicht ein Opfer, weil es negativ ist, weil es euch belastet, sondern weil es euch freut, dass ihr Gott eine Freude machen könnt. Amen. Wir singen nochmal.